In den vorangegangenen 3 Episoden haben wir uns mit systemischen Fragen beschäftigt. In der ersten Episode ging es um die Systematisierung und die Kernidee der systemischen Frage, die nämlich an Systeme gerichtet wird. Nicht an Menschen, Objekte oder Dinge, sondern systemische Fragen richten sich an Systeme. An das kommunikative System beispielsweise in sozialen Systemen. In der zweiten Episode zu den systemischen Fragen ging es um zirkuläre Fragen, um deren Einteilung in A-B-Fragen, in A-B-C-Fragen und A-Z-Fragen, um deren Funktionsweise. Und in der letzten Episode habe ich versucht, diese A-B-A-B-C- und A-Z-Fragen, die zirkulären, triadischen Fragen, an 2 Beispielen zu verdeutlichen. Besonders spannend war vielleicht in der letzten Episode, diese Fragestellungen für sich selber als Tool zu verwenden. Also gar nicht im Kontext nach außen, sondern für sich ganz allein. Denn wenn man sich selber zirkuläre Fragen stellt, sich in die Situation von anderen hineinversetzt, ganz alleine, und sich Fragen stellt, die in diesem Kontext möglich sein könnten, dann komme ich vielleicht zu Erkenntnissen, mit denen ich Probleme lösen kann, noch bevor sie auftreten. Meine Kommunikationsprozesse, meine Verlautbarungen, meine Veröffentlichungen werden vielleicht anders, wenn ich mir konsequent Gedanken darüber mache, wie andere wohl darauf reagieren könnten. Und auch dafür sind systemische zirkuläre Fragen gut geeignet. Nun gibt es aber nicht nur zirkuläre Fragen, sondern auch noch andere Fragetypen. Und heute möchte ich mich mit Skalierungsfragen beschäftigen. Beginnen möchte ich mit einer ganz persönlichen Geschichte, bei der ich noch gar nicht wusste, dass es um eine Skalierungsfrage ging, die aber mein ganzes Leben verändert hat. Damit möchte ich beginnen und dann möchte ich ein bisschen mit dir einsteigen in die Welt der Skalierungsfragen, die ich recht spannend empfinde, wie du im Weiteren sehen wirst. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Viele Jahre war ich als Unternehmensberater in großen Konzernen und Organisationen beschäftigt. Und so hatte ich auch ein wirklich großes Reorganisationsprojekt bei einem großen Chemiekonzern durchzuführen. Dieses Projekt ging relativ lang, ich glaube 2-3 Jahre. Das Volumen war relativ hoch, es waren glaube ich 500 oder 600 Personentage, die dort erbracht wurden. Und wir haben die Situation des zu sanierenden Bereichs analysiert. Wir haben dann diverse Handlungsoptionen aufgestellt. Ich glaube, es waren so an die 30 Maßnahmenpakete, die umzusetzen waren, um diesen zu sanierenden Bereich tatsächlich zu sanieren und haben dann in 2 Jahren die Maßnahmen auch entsprechend umgesetzt und eingeführt. Und so zum Abschlussmeeting mit meinem Auftraggeber war ich etwas, nicht ganz hundertprozentig happy, würde ich mal sagen. Ich habe in etwa gesagt, ja, ich bin eigentlich ein bisschen traurig, weil ich würde sagen, von unseren erdachten Maßnahmen haben wir ungefähr nur 70% umgesetzt. Wir haben ungefähr nur 70% umgesetzt. Und der Auftraggeber war gar nicht unglücklich damit, denn er sagte zu mir, Sie, Herr Rössel, 70% ist doch super. Wir haben 70% der Maßnahmen umgesetzt. Das freut mich riesig. Das war ein erfolgreiches Reorganisationsprojekt. Okay, na, das hat mich natürlich gefreut. Ich bin mit Selbstkritik ins Rennen gegangen und habe sogar noch positives Feedback bekommen. Das ist ja mal sehr erfreulich, denn mein Kunde hat auf die 70% Erfolg referenziert und ich habe auf die 30% Defizit referenziert. Wahrscheinlich hat das was mit meiner Ingenieurvergangenheit zu tun. Ich bin gelernter Ingenieur, im speziellen Fall Elektroingenieur. Und in der Elektronik ist es ja so, etwas geht oder es geht nicht. Also 1 oder 0, an oder aus, geht oder geht nicht. Also dass diese weichen Strukturen niemals 100% haben werden und dass bei einer Reorganisation niemals 100% gelingt oder auch alle Menschen zu 100% abgeholt werden, das habe ich zu dem Zeitpunkt vor vielen Jahren noch nicht so richtig verinnerlicht. Aber man lernt ja dazu, man wächst ja. Zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, war die systemische Denke mir noch sehr fern, leider. Und heute in der Retrospektive dieser Situation muss ich sagen, ja, dahinter steckt eine Skalierungsfrage. 70% erreicht, 30% nicht erreicht. Eine Skalierung, eine Skale. Ja. Ein Kuchen haben wir aufgemacht, ein Prozentkuchen. 100% wäre aus meiner Sicht toll gewesen. Der Kunde war schon mit 70% zufrieden. Ich hätte gerne die 30% verkleinert. Und das Verrückte ist, das hat mich unter anderem zur Systemtheorie, zum systemisch Denken, zu meiner Ausbildung als systemischer Organisationsentwickler gebracht. Und das ist unter anderem die Ursache für diesen Podcast. Ja, so können Zirkularitäten ablaufen im Systemischen. Denn ich habe dann gesagt, ja okay, ich möchte mir trotzdem mal die Frage stellen, wie man diese 30% kleiner machen könnte. Ich habe Ideen und Hypothesen entwickelt, wie es gelingen könnte, die 30% kleiner zu machen. Meine Idee war es, die Menschen noch besser mitzunehmen, abzuholen, auf diesen Weg zu begleiten und noch mehr das System selbst, die Lösungen entwickeln und umsetzen zu lassen, diesen Prozess mehr zu begleiten als zu gestalten. Das erschien mir relativ logisch und das ist natürlich 100% systemische Denke, wie ich heute weiß, wie ich damals noch nicht wusste. Also einleitend zu dieser Episode wollte ich dir zeigen, dass eine Skalierungsfrage meinen Einstieg in die Welt der Systeme und der Systemtheorie eröffnete, ohne dass ich es zu diesem Zeitpunkt wusste. Nun, was sind Skalierungsfragen? Skalierungsfragen möchten Unterschiede sichtbar machen. Und wir wissen ja, dass die Unterschiede ein Nukleus der Systemtheorie sind. Luhmann sagt, der Unterschied zwischen System und Umwelt ist der Kern der Systemtheorie, ein Unterschied, eine Differenz. Oder Informationen sind die Unterschiede, die einen Unterschied machen, sagt Gregory Bateson. Ja, das heißt also, wir haben es immer mit Unterschieden zu tun im Systemischen und hier bei den Skalierungsfragen geht es nach meinem Dafürhalten darum, dem Klienten oder dem Klientensystem zu helfen, Unterschiede zu identifizieren, die überhaupt mal zu benennen und klar zu bekommen und dann auf den beiden Seiten der Unterscheidungen zu arbeiten. Wir erinnern uns an mein Eingangsbeispiel des Chemiekonzerns. Ich war bei den 30% Defizit, mein Kunde war bei den 70% Erfolg und jede Unterscheidung hat natürlich zwei Seiten, die eine Bearbeitung ermöglichen. Die Skalierungsfragen, die ich betrachten möchte, lassen sich nochmal verschieden kategorisieren. Es gibt zum Beispiel Prozentfragen oder wirkliche Skalenfragen, Prozentfragen oder auch zum Beispiel Dimensionsfragen, wie wir gleich sehen werden. Es gibt sogenannte Klassifikationsfragen, es gibt Übereinstimmungsfragen oder auch sogenannte Subsystemvergleiche. Hier haben wir es nicht mit einer steigenden Komplexität der Differenzierungen dieser Fragen zu tun, sondern einfach nur mit anderen Arten. Und vielleicht kannst du aus den vier Arten, die ich dir anbieten möchte, einfach die Art herausziehen, die dir am besten gefällt. Und ja, die ein oder andere Frage, Art passt besser in den einen Kontext, die andere Art passt besser in den anderen Kontext. Hier muss also nie alles angewendet werden, sondern immer das, was je Kontext und auch für den Fragenden einfach am besten passt. Aber lasst uns mit den Prozentfragen beginnen. Die Prozent- oder auch Zählerfragen, so würde ich sie bezeichnen, sind also an einer Skala festgemacht. Ja, man kann die Teamtemperatur abfragen in Grad, ja, das ist eine Idee. Oder halt, man kann sich eine Linie vorstellen, eine Skala und sagt, auf einer Skala von 0 bis 10, wie würdest du das dann einschätzen, wo wir stehen? Oder wir haben einen Kuchen, das sind 100%, wie viel Prozent haben wir denn jetzt schon erreicht? Ja, das wären so typische Prozent- oder Zählerfragen. Ich persönlich nutze gern die Skala und in meiner systemischen Ausbildung hat mir einer einen kleinen Tipp gegeben, den ich euch weitergeben möchte. Der hat gesagt, lass die Skala nicht mit 1 beginnen, also sage nicht auf einer Skala von 1 bis 10, weil die Skala von 1 bis 10 hat keine vernünftige Mitte. Sage lieber die Skala von 0 bis 10, weil da ist die Mitte genau 5. Und wenn einer sich genau in der Mitte verorten möchte, dann hat er hier einfach die Chance zu sagen 5. Bei 1 bis 10 ist das nicht ganz so einfach, da ist so eine krumme Zahl zwischendrin und deswegen verwende die Skala von 0 bis 10, wenn du so eine Skalenfrage stellst. Ja, nun hätte ich ja meinen Kunde auch fragen können, beispielsweise, wie schätzen Sie denn das Ergebnis unseres Projektes ein auf einer Skala von 0 bis 10? Und der Kunde hätte gesagt 7. Ja. Und so kann man dann weiterarbeiten. Man sieht sozusagen mal den Unterschied und kann am Unterschied weiterarbeiten. Nun habe ich eine kleine Systematik festgestellt, nicht nur bei meinem Projekt bei diesem Chemiekonzern, sondern auch später immer wieder. Und diese Systematik möchte ich dir kurz erläutern. Stell dir also die Skala vor von 0 bis 10 und du würdest eine positive Entwicklungsfrage an ein Klientensystem oder an einen Klienten stellen und stellst ihm die Frage, du hast ja jetzt schon einiges erreicht, stell dir doch mal eine Skala von 0 bis 10 vor, wo würdest du denn dich gerade verorten? Ja, zum Beispiel 7. Würde der Kunde antworten. Das heißt, bis zu 7 ist man schon gekommen und 3 fehlt noch. Nun findet dieses Gespräch ja vielleicht statt, weil der Kunde ein Defizit spürt. Aber hier sieht man ja schon ganz gut, ja, 7 ist ja schon gar nicht mal so schlecht. Denn bis 7 hat der Kunde Ressourcen, Lösungen und Ideen entwickelt, die ihm geholfen haben, bis 7 zu kommen. Ich kann also jetzt weiter fragen, was hat dir denn geholfen, die 7 zu erreichen? Was hast du denn alles gemacht, dass du bis 7 kommst? Welche besonderen Situationen in der Vergangenheit fallen dir ein, die dazu beigetragen haben, dass du heute stolz 7 sagen kannst und nicht 6 oder 5 oder 4? So, der Kunde würde in dem Falle oder der Klient würde in dem Falle positive Ressourcen aufzählen, die ihm geholfen haben, 7 zu erreichen. Und diese Ressourcen zu aktivieren, kann schon das Ende der ganzen Übung sein, um dem Kunde oder dem Klientensystem zu zeigen, okay, jetzt weiß ich, was ich mehr machen muss, um auch die letzten 3 noch besser in den Griff zu bekommen. Das heißt, die Aktivierung der Ressourcen in diesem Beispiel reicht zum Teil schon, um ja in letzter Konsequenz für die fehlenden 3 Ideen zu entwickeln. So, und dann könnte man ja durchaus auch in die 3 reingucken, dort wo im Prinzip Defizite sind, und könnte natürlich auch die Defizite weiter hinterfragen. Ich persönlich bin jetzt nicht so der Defizithinterfrager, ich bin eher der Ressourcenaktivierer. In der systemischen Haltung ist auch das Aktivieren von Ressourcen tief verankert. Nicht umsonst gibt es ja den berühmten Spruch, wer über Probleme redet, bekommt Probleme. Das heißt, lasst uns lieber über Lösungen sprechen oder hier, lasst uns lieber über Ressourcen sprechen als über Defizite. Aber nichtsdestotrotz, diese beiden Unterscheidungen gibt es und der Fragende hat nun die Möglichkeit, entweder auf die Defizite einzugehen, was meinst du denn, was man noch tun könnte, um die 3 zu meistern, oder was hast du denn bisher geschafft, dass du bis 7 gekommen bist. Die sich daraus ableitende Systematik ist, zuerst den Unterschied zu benennen, 7, dann die beiden Seiten zu betrachten, die 7 und vielleicht auch die 3, und dann am besten aus den Ressourcen Handlungsmöglichkeiten abzuleiten für die Zukunft. Also wenn man sich gar nicht so intensiv mit dem Defizit beschäftigt, sondern vielmehr überlegt, welche guten Ideen, welche tollen Ressourcen, welche guten Eigenschaften, die wir bis 7 entwickelt haben, die uns dazu befähigt haben, die Fortschrittsskala bei 7 zu setzen, können wir jetzt verwenden, um weiterzukommen auf den Weg von 7 zu 8 zu 9, vielleicht zu 10. Das könnte eine wunderbare Intervention sein, die man so tatsächlich auch bis zu Ende denken könnte. Also aus der Prozentfrage, aus der Skalenfrage zur Ressourcenaktivierung weiter voranschreiten, um damit im Prinzip dann die Lücke zu schließen. Übrigens, dieses Modell eignet sich auch wunderbar, um ausweglose Situationen zu beleuchten. Denn wahrscheinlich sind die ausweglosen Situationen gar nie so ausweglos, wie vielleicht einzelne Menschen oder auch Klientensysteme es sich vorstellen könnten. Stellen wir uns mal einen Menschen vor, der sagt, die Situation für mich ist wirklich total aussichtslos, ich bin am Boden zerstört. Nun eine Skalierungsfrage. Okay, das verstehe ich. Stell dir mal eine Skala von 0 bis 10 vor und sag mir mal, wie ausweglos die Situation einschätzt. Ja, ungefähr 9. Merkst du was? Es gibt noch eine Lücke zwischen 9 und 10 und an dieser Lücke kann man arbeiten. Nun gehe ich in diese Lücke natürlich hinein und sage zum Klienten, okay, das heißt ganz ausweglos scheint es ja nicht zu sein, denn es gibt ja noch eine kleine Möglichkeit, die wir nutzen können, nämlich die Lücke zwischen 9 und 10. Was glaubst du denn, könntest du tun, um hier was zu erreichen? Und dann wird der Kunde vielleicht Ideen entwickeln. Und er sieht selber, dass die Situation nicht so ausweglos ist. Und Menschen oder Systeme, die sich vorher in Sackgassen gewähnt haben, können vielleicht durch so eine Skalierungsfrage wieder Handlungsspielräume erarbeiten und schieben dann sozusagen die Handlungsspielräume von ursächlich 1, also zwischen 9 und 10, vielleicht dann auf 8, auf 7, auf 6 zurück, dass die Handlungsoptionen immer größer werden und die beengenden Aspekte, die vorher 9 waren, irgendwann vielleicht sogar auf 5 zurückgedrängt werden und man wieder Licht am Ende des Tunnels sichtbar machen kann. Ich habe das schon beobachtet und das funktioniert wunderbar, aber wie immer im Leben und wie immer im Systemischen, es muss nicht immer gelingen. Es ist nur eine Idee einer Intervention, die du, wenn es gut passt, ja mal ausprobieren kannst. Lass uns weitergehen zu den anderen 3 Typen der Skalierungsfragen, die ich nicht mehr ganz so ausführlich erläutern möchte, aber nur, dass du sie mal gehört hast. Es gibt Klassifikationsfragen. Das sind Fragen nach den Unterschieden. Fragen nach den Unterschieden. Unterschiede im Rang, könnte man sagen, die hier hinterfragt werden. Ja? Beispielsweise könnte man sich eine Situation vorstellen, dass eine neue Strategie erarbeitet wird und die Frage wäre dann, wir haben eine neue Strategie erarbeitet oder ihr habt eine neue Strategie erarbeitet, was glaubt ihr denn, wer am meisten davon profitiert? Wird es der Aufsichtsrat sein, der Vorstand, die Stakeholder, die Mitarbeitenden oder die Kunden. So, und jetzt gibt es eine Klassifikation, also eine Rangfolge. Die Menschen sind aufgefordert, eine Reihenfolge zu bilden. Ja? Eine neue Strategie wurde erarbeitet. Was glaubt ihr denn, wer am meisten profitiert? Oder eine andere Geschichte. Man könnte einen Menschen einzeln fragen, könnte sagen, okay, in eurer Organisation gibt es ja viele Leute mit viel Einfluss. Was glaubt ihr denn oder was glaubst du denn, sind die mächtigsten und dominantesten Menschen in eurer Organisation? Und jetzt wird der Mensch eine Antwort geben, eine Klassifikation. Er wird sagen, also in unserer Organisation ist der Betriebsrat mächtiger als der Vorstand oder andersherum. Oder der Aufsichtsrat spielt eine große Rolle oder keine. Und so lassen sich Klassifikationen darstellen. Nun lassen sich diese Arten der Klassifizierungsfragen auch noch mit zirkulären Fragen der vorangegangenen Episode verknüpfen, um die Komplexität nochmal auf die Spitze zu treiben. Aber ich möchte es an einem Beispiel festmachen, vielleicht wird es dann deutlich. Stellen wir uns also wieder vor, man hat eine neue Strategie eingeführt. Das heißt, eine neue Strategie wurde eingeführt. Es stellt sich ja die Frage, wer am meisten davon profitiert. Ich habe ja die Frage einfach so in den Raum gestellt an den Mensch oder an das System, mit dem ich gerade zu tun hatte. Jetzt ließen sich auch noch Zirkularitäten einbauen. Stellen wir uns also wieder einen Mensch vor. Und ich frage diesen Menschen, man hat ja eine neue Strategie eingeführt. Und wenn ich nun den Betriebsrat fragen würde, was der Betriebsrat meint, wer am meisten davon profitiert, was wäre seine Antwort? Und nun bekomme ich die Antwort aus Sicht des Betriebsrats von meinem Gesprächspartner. Oder ich würde die Frage stellen, ja, wir haben ja eine neue Strategie eingeführt. Wenn ich jetzt den Personalvorstand fragen würde, was er meint, wer am meisten davon profitiert, was würde er denn antworten? Und dann bekomme ich wieder Antworten. Und ihr merkt schon, das ist spannend. Denn wahrscheinlich kommen unterschiedliche Rangfolgen raus, wenn ich unterschiedliche Menschen oder Organisationseinheiten mir hinter dieser Fragestellung vorstelle. Das heißt, die Person, die ich frage, wird vielleicht jeweils unterschiedliche Rangfolgen nennen, aus Sicht des Betriebsrats, aus Sicht der Personalabteilung, aus Sicht des Aufsichtsrates, aus Sicht der Mitarbeitenden und was auch immer ich fragen könnte. Also hier ist die Zirkularität auch nochmal ein spannendes Thema, um das noch etwas weiterzutreiben und das System noch besser erkunden zu können. Nun, weiter möchte ich gehen mit den Übereinstimmungsfragen. Die Übereinstimmungsfragen sind recht spannend und möchten auflösen, wer mit wem es gut kann, gegebenenfalls koaliert, Kartelle bildet, Absprachen trifft, ja, klüngelt, könnte man sagen. Also Übereinstimmungsfragen möchten aufklären, wer mit wem zusammen ja einfach gut funktioniert. Eine typische Frage in einer Organisation wäre, es gibt ja eine Krise und der Vorstand hält die Krise für konjunkturbedingt, die Personalabteilung hält die Krise für managementbedingt und welche Meinung hätte der Aufsichtsrat dazu? Ja, also wo verortet er sich? Oder es gibt ja eine Krise zwischen Vertrieb und Marketing, was würde denn die Produktionsabteilung dazu sagen? Ja? Oder der Vorstand A hat ja ein Problem mit dem Vorstand B. Wenn ich jetzt den Betriebsrat fragen würde, wo würde er sich denn eher verorten? Na, mit diesen Übereinstimmungsfragen kläre ich in der Organisation Kartelle und Koalitionen auf und helfe natürlich auch hier wieder, dem Befragten andere Hypothesen zu bilden, wenn ich die dann entsprechend anschließen lasse. Und last but not least gibt es die Unterscheidung der Subsystemvergleiche, also die Skalierungsfrage der Subsystemvergleiche. Und hier geht es eigentlich um die Antwort auf, wer kann es mit wem besser. Auch hier wieder ein Beispiel aus dem Organisatorischen. Es gibt zum Beispiel in einer Organisation den Vertrieb, das Marketing, die Produktion und die Logistik. Und nun könnte ich die Logistik fragen, ob sie glaubt, dass Vertrieb oder Marketing mehr zum Erfolg der Organisation beiträgt. Ja, solche Vergleiche könnte man anstellen. Oder man könnte die Frage stellen, wenn man den Vorstandsvorsitzenden fragen würde, was er denn glauben würde, welche Bereiche des Unternehmens am meisten zum Erfolg des Unternehmens beitragen. Oder natürlich auch zum Misserfolg. Wer hat die größte Schuld daran, dass das Unternehmen derzeit sich gerade in der Krise befindet? Also hier geht es einfach darum, welche Subsysteme miteinander in Vergleich gesetzt werden. Ich finde, das Ganze ist ähnlich den Übereinstimmungsfragen. Es geht ein bisschen um Koalitionen, um Kartelle, um Befindlichkeiten von Menschen oder Systemen. Ich habe es versucht, ein bisschen durchzumischen. Ja, bei beiden Fragetypen kannst du die Fragen ja an Menschen stellen und kannst dem einen Mensch die Frage stellen, welchem anderen Mensch er sich eher zugeordnet fühlt. Und das Ganze natürlich auch zirkulär. Also A fragt B, ob sich B lieber D oder F zuordnen würde. Oder A fragt B, was er meint, was C lieber machen würde. Würde C lieber zu E oder zu F gehen? Ja, also man sieht schon, auch hier steckt wieder die Zirkularität drin, die ich in die Fragen einbauen kann. Und das Gleiche funktioniert natürlich dann auch mit organisatorischen Bereichen, mit Subsystemen einer Organisation. Und da vielleicht so zum Abschluss auch nochmal eine persönliche Geschichte. Der Anfang war ja meine persönliche Geschichte vom Chemiekonzern. Der Abschluss meine kleine persönliche Geschichte von meinem Profifußballverein, in dem ich 6 Jahre im Aufsichtsrat sein durfte. Ich war stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender und hatte schon einen gewissen Einfluss auf das System Profifußballverein, aber einen gewissen Einfluss ist gut ausgedrückt. Es war nicht so einfach, dieses System zu intervenieren. Es waren sehr stabile Subsysteme, die man darin beobachten konnte. Ich habe sogar mal eine eigene Episode dazu gemacht. Ich verlinke sie in den Shownotes. Ich habe jetzt leider die Nummer gerade nicht parat, aber ich mache die Episoden Nummer in die Shownotes hinein. Wenn du möchtest, kannst du sie nochmal nachhören. Da habe ich dieses Thema der Subsysteme nochmal explizit beleuchtet. Beim Profifußballverein, nach meiner Erinnerung, gibt es ja Vertrieb und Marketing, Finanzen, Sport, ja, als Bereiche, die man unterscheiden kann. Es gibt dann zusätzlich natürlich noch die Fans, die ein Subsystem bilden im Fußballverein und die Sportler an sich hier selber auch noch, die auf dem Platz dann kicken. Und so habe ich schon sehr viele verschiedene Subsysteme, die sich mehr oder weniger nahestehen oder auch nicht. Das Problem ist, dass diese Subsysteme im Fußball nach meinen Beobachtungen sehr stabil sind. Also das heißt, das Sportsystem hat relativ wenig mit dem Geld zu tun, das Geldsystem hat relativ wenig mit den Fans zu tun, die Fans haben relativ wenig mit Vertrieb und Marketing zu tun und verstehen deshalb auch nicht die Befindlichkeiten der jeweils anderen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass die Fans immer sehr protestiert haben, wenn im Stadion immer neue Werbung aufgepinnt wurde. Die neue Werbung war aber natürlich als Merchandise oder als Einnahmequelle unbedingt notwendig, dass wir Geld bekommen, um die Spieler kaufen zu können. Und diese Zusammenhänge werden oftmals nicht so ohne weiteres deutlich. Und durch Subsystemvergleiche kann ich solche Zusammenhänge natürlich ein bisschen auflösen, kann die Koalitionen feststellen, ohne dass ich dann schon konkret wüsste, was ich tun kann. By the way, ich glaube, Kommunikation hilft immer. Je mehr die Subsysteme nicht übereinander sprechen, sondern miteinander, umso mehr ist der Sache geholfen. Und das wäre natürlich sowohl ein Tipp für den Fußballverein als auch für Organisationen, deren Subsysteme sehr stabil sind. Man redet ja dann auch gerne von Silos. Diese zu entdecken, kann also tatsächlich mit Subsystemvergleichen gelingen. Bei der Nutzung von Skalierungsfragen wünsche ich dir sehr viel Erfolg. Bleib interessiert und neugierig. Unternehme was, dein Heiko.